Schön, dass ihr da seid, online oder auch hier. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ja, ihr Lieben, wir gehen in den Herbst. Woran merkt man, dass es Herbst ist? Das ist keine rhetorische Frage. Bitte? Die Blätter färben sich. Hat noch jemand eine Idee, woran man merkt, dass Herbst ist? Okay. Kastanien, okay. Wisst ihr, woran man... Okay, hast du noch. Ja? Wisst ihr, woran man merkt, dass Herbst ist, bei Männern und bei Frauen? Wenn Männer sich kleiden, als ob Sommer wäre und Frauen, als ob Winter, dann ist Herbst. Coole Definition, oder?
Bei uns passt das heute.
Habe ich auch noch nicht gewusst. Aber die Erfahrung wollte ich doch weitergeben. Falls ihr mal an irgendeiner Quiz-Sendung teilnehmt und diese Frage vielleicht mal kommt oder so. Man weiß es ja nie. Ihr Lieben, letztes Mal, als ich hier war, haben wir den ersten Teil dieser Reihe Aufbruch statt Resignation angefangen. Und da ging es um die Dürre deutschlandweit, europaweit. Und dann habe ich das ja ausgelegt und die wahre geistliche Dürre erkennen in unserem persönlichen Leben oder auch im Leben der Menschen, die hier im alten sogenannten christlichen Abendland leben, wie geistlich dürr es ist. Auf keinem Kontinent sagen Missionsexperten, es ist geistlich so dürr wie in Europa. Und dann wurde ja vielfach gebetet und wir hatten jetzt Besuch aus Norddeutschland. Und die sagten, Mensch, bei euch ist die Vegetation ja schon wieder grün und bei uns ist noch so trocken im Norden. Und da merkte ich, wie ich dankbar wurde. Und jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr die Erntezahlen und so weiter mitgekriegt habt, weil man musste ja befürchten, dass große Ernteausfälle vielleicht kommen. Die Ernte ist relativ gut gewesen, besser sogar als im Vorjahr. Und das ist wirklich Gottes Gnade. Es haben viele, weil man sagt ja, hier im Ländle sind doch viele Gläubige, wenn du die verschiedenen Regionen und Bundesländer nimmst, ne? Im Osten, da sind ja sehr wenig Christen, da ist es auch am trockensten. Nein, aber ich weiß wirklich, das ist jetzt nicht nur witzig oder ironisch gemeint, ihr Lieben. Da können wirklich geistliche Zusammenhänge sein. Und ich weiß, dass sehr viele Mitchristen, gerade hier im Ländle, sehr stark gebetet haben, Herr, gib Regen, und dann nicht so, wie es im Ahrtal war, dass solche Sturzbäche kommen, die dann gar nicht aufgefangen werden können, die einfach nur dann wieder abfließen und ins Meer gehen oder verheerenden Schaden anrichten, sondern diesen schönen Regen, den Regen des Segens. Versteht ihr, dass der Boden erstmal aufgeweicht wird? Weil sonst, wenn der hart ist, kann der das ja nicht aufnehmen. Und genau das ist hier bei uns in der Region in Baden-Württemberg passiert, dass es erst sanft kam, dann stärker. Und unsere Freunde aus Norddeutschland waren platt. Ach, bei uns ist alles so braun und trocken hier. Wie kann das angehen? Und ich bin wirklich so dankbar, dass Gott das gerade auch in unserer Gegend gewendet hat. Und ich glaube, er möchte das wirklich auch in unserem ganzen Land wenden, sichtbar, in der sichtbaren Welt, aber auch geistlich. Stimmt's? Aber komm, wir geben Gott mal einen Applaus, dass wir eine gute Ernte hatten und dass es wieder geregnet hat. Komm, wir sind mal dankbar. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Das ist echt gut. Und diese Predigt zu halten, letztes Mal, das war nicht so einfach über Dürre. Wer spricht gerne über Dürre? Das habe ich, glaube ich, in der Predigt auch gesagt. Das fällt mir nicht schwer, diese Predigt zu halten. Heute fange ich mit einem Teil an. Das ist sozusagen Teil A. Weil der Heilige Geist mir in der Vorbereitung ist, hat mich dann... Als ich mich anfing, mit dem Gegenteil von Dürre, nämlich Fülle, zu befassen, es hat mich geflasht. Ich habe mich seit Sommer dann mit der Fülle Gottes befasst. Und wisst ihr, wir sind ja umgezogen. Manche von euch wissen das, haben es noch im Hinterkopf. Und wir müssen bestimmte Voraussetzungen erst ja schaffen. Und unser mittlerer Sohn ist ja auch umgezogen. Der war zuvor in dieser kleineren Wohnung. Die haben ja noch ein Baby bekommen. Und die bauen jetzt renovieren ein altes Haus um. Und da ist viel mehr Arbeit als bei uns, ihr versteht. Die Konzentration ist in dem Haus von unserem Sohn und bei uns ist manches dann noch liegen. Ich habe die meisten Bücher auch noch gar nicht oben. Ich glaube, ich habe mal gezählt, 7, 8 Bücher sind nur oben und die Bibel Und so kann ich mich nicht vorbereiten, wie sonst mit vielen Studien und ich habe die Bibel gewälzt. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ich habe die Bibel gewälzt seit Sommer und geguckt, rein biblische Theologie, rein biblisch, was sagt die Bibel über Fülle? Und es hat mich im Positiven erschlagen. Und als ich dann mehr und mehr jetzt in Vorbereitung ging, war das so, also ich bin schon sehr gesegnet, versteht ihr? Weil ich habe das ja schon so durchgearbeitet. Weil das ist wirklich das Gegenteil von Dürre, Fülle. Und es hat mich geflasht, dass du sagen kannst, die Bibel enthält eine ganze Theologie, eine ganze Lehre über die Fülle, die Gott so gerne seinem Volk, seinen geliebten Kindern geben möchte, wenn sie es denn nur wirklich wollten und wenn sie da reingehen würden und das empfangen würden. Das hat mich so begeistert und der Heilige Geist mich schon in dieser Woche bei der Vorbereitung ermahnt. Dein Konzept wird länger und länger. Teile diese Predigt. Teile diese Predigt. Weil ich wollte dann mit euch durch das Alte Testament und das Neue Testament gehen. Konzentriere dich. Ich springe nur einmal heute ins Neue Testament rein, weil das einfach an der Stelle sein muss. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also heute Teil 2 von Aufbruch statt Resignation, raus aus der Dürre. Halleluja. Das ist doch mein Thema und darüber spreche ich auch wirklich gerne. Und wir steigen mal ein mit dem ursprünglichen Plan, so wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und das ist die Botschaft. Ja, der ursprüngliche Plan von Gott war Fülle. Das ist wichtig. Das müssen wir verinnerlichen. Und natürlich gehen wir in den Garten Eden. Wir gehen ins Paradies. Das ist das totale Bild von Fülle. 1. Mose Kapitel 2. Und dort lesen wir, ich konzentriere mich nur auf wenige Verse, 2 Verse 8 bis 10. Und da heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Hey, wie cool ist denn das? Gott legt einen Garten an. Ich weiß nicht, ob manche von euch mal so richtig schöne Parks und Schlossgärten bei Villen besichtigt haben. Kennt ihr richtig schöne Gärten? Ich meine wirklich von Profis angelegte Gärten. Ich meine, in der Wilhelma ist auch nicht schlecht, als wir das erste Mal, weil wir kennen mehrere solcher Tierparks und Zoos in Deutschland, ist ganz klar, wir sind rumgekommen, aber wir waren erstaunt, wie schön auch gartentechnisch die Wilhelma auch angelegt ist. Das ist für einen Tierpark nicht so selbstverständlich. Und wenn du dann diese wunderbaren Parks und Gärten schon im Kopf hast, jetzt stell dir mal vor, wie der Garten, und der heißt ja Garten Eden, das heißt Garten der Freude, Wonnegarten, Lustgarten, versteht ihr? Ey, es explodiert vor Freude und Schönheit und Harmonie, wie der wohl ausgesehen haben mag. Stimmt's? Das muss gigantisch gewesen sein. Merkt ihr da etwas von der Güte und der Liebe Gottes zu seinem Geschöpf, dass er sein Gegenüber nennt? Und er bereitet ihm einen wunderbaren Park und setzt den Menschen da rein, dann sagt es weiter, und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten. Und das ist so diese Vielfalt, versteht ihr? Das war nicht Tannenwald oder Laubwald, versteht ihr? Es war nicht eine Monokultur, das war so Mischwald, da müssen alle Arten von Bäumen gewesen sein. Von Tannenbäumen zu Palmen und verschiedene. Das ist unfassbar, was da für eine Vielfalt an Sträuchern und Bäumen und Vegetation. Es gibt ja wirklich berauschend schöne Plätze auf der Erde. Stimmt's nicht? Also einige von euch waren da bestimmt mal im Urlaub wirklich in schönen Gegenden. Es gibt auch in unserem Land sehr schöne Gegenden und schöne Wälder. Aber es gibt Orte, in die kann man sich verlieben. Stimmt's? Glaubst du, dass der Garten Eden ein Ort war, in dem sich Adam und Eva verliebt hatten? Glaubst du das? Ich glaube, wenn wir einmal einen Einblick und einen Einblick, da möchten wir nie mehr weg. Da möchten wir nie raus. Das war perfekt, wie man so schön hier im Schwabenländler immer sagt. Das war wirklich, und wir sagen das ja oft hier nur so, und meinen, das ist eigentlich gut. Was Perfektes auf dieser Erde gibt's ja gar nicht. Aber das war im Wortsinn perfekt. Wenn etwas perfekt war, dann der Garten Eden. Und Gott hat das für den Menschen gemacht. Für dich und für mich hat er diesen wunderbaren Garten angelegt. Und dann mittendrin in diesem Garten der Baum des Lebens. Im Zentrum, und ihr wisst ja, wer das von sich sagt, ich bin das Leben. Das wissen wir, wer das sagt. Das hat Jesus von sich gesagt. Dieser Baum repräsentiert Jesus Christus. Denn Jesus ist nicht nur das Zentrum im Garten, Jesus ist das Zentrum der Schrift. Amen. Wenn jemand im Zentrum ist, dann ist es Jesus. Der Vater hat das sogar gesagt. Wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Jesus ist im Zentrum dieses Gartens. Und vielleicht ein wenig daneben, aber nicht genau im Zentrum, ist dieser verführerische Baum und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es geht einfach darum, dass der Mensch eine Wahl hat. Gott wollte keine Roboter. Nur ganz, das ist nicht unser Thema heute, aber ganz kurz. Du kannst wählen. Du kannst entscheiden, ob du das sagst, ich erkläre, das ist gut und du mit mir übereinstimmst. Ja, ich stimme mit dir, Gott, überein, ob das gut ist oder ich entscheide selber für mich, was gut ist. Und damit sage ich, erkenne dich als Schöpfer und als Herrn meines Lebens nicht an, so ich entscheide selbst, was gut und richtig ist. Das ist im Prinzip nichts anderes, was in einigen Richtungen des Satanismus passiert. Wenn sie dann eingeweiht werden im tiefsten Ritual, morgen wirst du deinem Schöpfer begegnen, in einigen Kulten des Satanismus. Da ist man immer gespannt, wem werde ich begegnen? Dann haben sie eine Kapuze über und dann wird ihnen in einem Ritual die Kapuze vom Kopf zu. Jetzt, heute wirst du Gott begegnen. Weißt du, wen sie sehen? Sie sehen in einem Spiegel sich selbst. Weil das die große Lüge des Satans sein. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Verführung. Darum geht es. Ganz kurz als Einschub. Aber wir wollen es nicht wählen. Leider haben unsere Großeltern diese falsche Wahl getroffen. Und dann heißt es in Vers 10, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der Strom des Lebens. Manche interpretieren das als das Wort Gottes, von dem wir leben. Manche interpretieren das als den Geist Gottes, durch den wir ja auch leben und die Fülle bekommen. Fassen wir es einfach zusammen und sagen, das ist der Strom von Wort und Geist, durch das wir leben. Versteht ihr, welche Fülle dort war? Und dann heißt es noch, er teilt sich in vier Ströme, wenn du das geistlich dann deutest. Ja klar, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bringen das Evangelium, bringen das Leben, die Apostel in alle Welt hinein. Ihr Lieben, das ist so krass. Und jetzt, ich habe, wie gesagt, das noch nie gemacht. Ich habe das sonst immer ironisch kritisiert und sagt, wenn ein Prediger von 1. Mose in die Offenbarung springt. Und heute mache ich das zum ersten Mal in meinem Leben. Aber an dieser Stelle muss es sein, wenn euch dann einer fragt, worüber hat er gepredigt? Er hat in der 1. Mose angefangen und hat in der Offenbarung aufgehört. Nein, da höre ich ja nicht auf. Da springe ich nur einmal kurz rein. Und zwar in Offenbarung 22, also dieser Strom des Lebens und der Baum des Lebens, die begegnen uns am Anfang der Bibel im Garten Eden. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser zweiten Botschaft. Das erste war, der ursprüngliche Plan Gottes war Fülle, Harmonie, Frieden. Es war alles wunderbar, es war alles perfekt, es war alles toll, Gottes ursprünglicher Plan. Es gab nichts Böses, es gab kein Elend. Und dann springen wir rein in Gottes vollendeten Plan. Da stellt Gott nämlich den ursprünglichen Plan wieder her, er vollendet ihn und da heißt es, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils ein, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Solange das noch mit der Heilung der Völker gemeint ist, ist das natürlich zeitlich auch erstmal für das Millennium, das tausendjährige Reich, weil da sind ja noch viele Nichtchristen gewesen, wie wenn der Herr wiederkommt auf dieser alten Erde und er herrscht. dann wird es auf der Erde ja noch Krankheiten geben, auch im neunten Millennium in den 1000 Jahren. Das ist ja wichtig, sonst denkst du, was soll das in der Ewigkeit, da braucht doch keiner mehr Heilung. Ihr versteht. Dieser Einschub ist für das Millennium, wenn Jesus auf der alten Erde 1000 Jahre demonstriert, die ganze Erde hätte vom Menschen, von Adam und Eva in Besitz und kultiviert werden sollen, denn das war diese sinnvolle und schöne Aufgabe, bebaut das und bewahrt das. Und der Garten mit den Nachkommen hätte ausgeweitet werden auf der ganzen Erde. Und das wird Jesus demonstrieren. So wäre es gewesen, wenn der Mensch nicht vom Garten, vom Baum der Erkenntnis gegessen hätte, sondern vom Baum des Lebens. Und das wird er demonstrieren. Und dann natürlich in der Ewigkeit ist keine Heilung mehr nötig, weil es keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz mehr gibt. Aber wir merken das, was am Anfang war. Die Fülle. Das Perfekte, das stellt Gott in der Offenbarung am Schluss in der Vollendung und dann in der Ewigkeit ohne jegliche Krankheit alles wieder her. Halleluja, freut ihr euch? Und jetzt springe ich natürlich wieder zurück. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen und ihr könnt eure Mitgliederversammlung machen. Die Botschaft könnte zu Ende sein. Ist doch alles wunderbar. Gottes ursprünglicher Plan, Fülle und perfekt. Gottes zukünftiger, vollendeter Plan. Ist alles toll, alles sehr gut und perfekt. Und das ist ja die Botschaft. Gott hat das am Anfang gesagt. Das ist sehr gut. Aber ganz am Anfang. Und am Ende werden wir auch sagen, wow, hey, das ist wirklich sehr gut. Und jetzt können einige aufmerksame Zuhörer sagen, wir haben ja, du hast es ganz kurz erwähnt, aber da ist doch noch irgendwas passiert. War nicht da noch irgendwas? Zwischen dem ursprünglichen Plan und der Vollendung, da war doch noch irgendwas. War da nicht noch irgendwas ganz Schreckliches? Ja, war was, ne? Natürlich. Ich will da keinen Schwerpunkt drauf legen, aber wir müssen das natürlich leider erwähnen. Wisst ihr, es geschah dieser schreckliche Sündenfall und wir müssen ihn erwähnen. Und dann kommen diese schrecklichen Flüche nach dem Sündenfall über die Schlange, über die Frau, über den Mann und über die Erde mit furchtbaren Konsequenzen. Vertreibung aus dem Paradies, Trennung von Gott, Disharmonie, ja Feindschaft innerhalb der Schöpfung, schmerzhafte Geburten, Unterdrückung der Frau, Auftreten von massenhaft gentechnischen veränderter Vegetation, nämlich was es vorher nicht gab, Massen von Unkraut, unnütze Pflanzen gab es im Garten Eden nicht. Es gab nur Nutzpflanzen, versteht ihr, das ist alles eine Folge des Sündenfalls. Auch die Tierwelt hat sich ja verändert in Raubtiere, die andere gefressen haben. Wenn wir das lesen im Millennium, das gibt es ja gar nicht. Da ist der Knabe, der am Loch der Otter ausspielt und so weiter und mit den Löwen, Lamm und Löwe weiden zusammen. Aber es ist schlimm. Alles hat sich verändert durch den Sündenfall. Die Arbeitsbedingungen sind extrem hart und überfordernd geworden. Der Mensch erfährt Schwäche, Krankheit und Sterblichkeit. Und die Botschaft des Sündenfalls war, wenn es vorher hieß, das war sehr gut und es wird wieder sehr gut, dann ist das die Botschaft, jetzt ist es sehr schlecht. Stimmt ihr überein? Durch den Sündenfall. Ist sehr schlecht. Und an der Stelle könnte man stehen bleiben und könnte Fehler begehen und könnte sagen, Fülle ade, scheiden tut weh. Das war's mal mit der Fülle. Willkommen, Bruder, in der Realität, in der Wüste und in der Dürre. Da kann man halt nichts machen. Und das ist ein falscher Rückschluss. Ich möchte das hinterfragen. Ist das wirklich so, dass man da nichts machen kann? Ist alles jetzt wirklich schlecht? Oder haben wir an dieser Stelle ein Mentalitätsproblem oder sogar theologische Schwierigkeiten wegen dem Sündenfall und der Macht der Sünde als schier unlösbares Problem, als unüberwindbares Hindernis? Und was ist da wirklich los? Das musst du dich selber fragen, in deinem Herzen und in deinem Kopf. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du Christ bist. Ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Hörer dabei, manche sind Jahrzehnte dabei, manche Jahre, manche vielleicht kurze Zeit. Und da können sich so komische dicke Dinge in unserem Herzen und in unseren Köpfen entwickeln. Es kann sich nämlich geistlich in uns eine Wüstenmentalität entwickeln, Oder es entwickelt sich in dir eine Garten- und innere Oasenmentalität. Ihr versteht, was ich sagen will. Natürlich geht es durch Phasen von Wüste, aber wenn du nur in Wüste bist, dann stimmt etwas nicht. Nur Dürre, nur Sand, nur Steine, nur Trockenheit, nur Mangel, nur Entbehrung und ab und zu mal ein Tropfen der Gnade, mal im Gottesdienst, vielleicht bei einer Konferenz oder beim besonderen Abend oder Meeting irgendwo, mehrere Tropfen oder mal ein Rinnsal, wo wir dann, manche würden sagen, manche Charismatiker und Pfingstler übertreiben dann gleich so, ein mächtiger Strom. Du sagst ja, die paar Tropfen waren mal besser als nur der eine Tropfen mal letztens im Gottesdienst. Das war jetzt mal schon ein Bächlein. Ihr versteht, was ich sage. Wir müssen auch aufpassen, dass wir an dieser Stelle nicht auch übertreiben. Aber ist das unser geistlicher Standard? Wüstentheologie, Mangel, Entbehrung, Trockenheit. Ist das unsere geistliche Normalität? Weil Gott hat sich das nicht so vorgestellt. Oder erfahren wir immer wieder auch Gottes Versorgung, Gottes Eingreifen? Erleben wir sogar einen beständigen Fluss seiner Gnade in unserem Leben? Natürlich gehen wir manchmal durch Wüstenphasen, das erlebt jeder. Das ist überhaupt keine Frage, das muss auch manchmal sein. Ist ja in dieser gefallenen Welt gar nicht anders zu handeln, geht gar nicht. Aber wie lange diese Wüstenphasen dauern, das liegt nicht in Gottes Hand, das liegt alleine in unserer Hand. Ob wir die Lektion lernen nach wenigen Wochen oder Monaten oder ob wir extra Runden drehen müssen, wie die Israeliten dann auch. Ihr Lieben, Gott ist so gewillt, uns Ströme seines Segens und Regen des Segens zu schenken, uns in Oasen und Gärten hineinzuführen, geistlich gesehen, wo wir aufatmen können, für uns ein Festmahl bereitet und wo seine Liebe und seine Güte zu uns fließt und wir feiern können. Das ist so schön. Und was ich entdeckt habe, ist, in der ganzen Schrift ist eine Theologie zu finden, dass Gott dabei ist, durch alle Zeitalter hindurch regelrecht einen Plan der Wiederherstellung seiner überreichen Fülle zu schaffen. Versteht, du kannst Heilsplan und Heilsgeschichte so erklären, und mir ist das ganz neu aufgegangen, wie facettenreich die Bibel ist und wie oft du manche Dinge gelesen haben kannst. Wir haben es vielleicht nur unter einem Aspekt und unter einer Farbe und einer Hauptüberschrift gesehen. Aber du kannst, wenn du die Bibel liest, mal sie unter dem Aspekt von vorne bis hinten durchlesen, dass Gott einen Plan hatte, seine Fülle, die verloren gegangen ist, die er für uns wollte und auch am Ende ganz und gar wiederherstellt, dass er sie während der Lebzeiten seines Volkes, erst im alten Bund des Volkes Israel und dann im neuen Bund, seines neuen Bundesvolkes der Gemeinde, dass er das immer wieder in Plätzen und Oasen, in neue Garten Eden verwandeln möchte. Das soll Gemeinde sein, ein Garten Eden mitten in der Wüste. So hat Gott sein Volk ja auch immer geführt an solche Oasen, Elim und so weiter, wo sie immer wieder neue Erlebnisse hätten, als ob sie in diesem Garten sind. Das ist der Wunsch Gottes für sein Volk. Und dieser Plan der Wiederherstellung seiner überreichen Fülle ist erstaunlich, wenn wir ihn entdecken. Man muss ihn erstmal entdecken. Ich finde das faszinierend. Gott hat einen Plan, seine Fülle auch in unserem Leben wieder greifbar zu machen, erfahrbar zu machen, dass wir an diese Fülle rankommen können. Was hilft es, wenn du eine schlechte Handyverbindung hast? Verstehst du, wie oft fällt das aus? Keine Reichweite oder hast Probleme mit dem Anbieter oder es sind Stromschwankungen oder irgendwas. Hatten wir letztens, wir haben einen Anbieter auch und da habe ich was aufgenommen und da war plötzlich immer wieder Störung, wir arbeiten dran. Wir hatten früher Satellit, da wüssten wir, wenn irgendwas kam, ein Gewitter oder irgendwas, dann hast du mit dem Satellitenschlüssel ja Probleme. Und ich dachte, das passiert dir nicht. Mit Kabel, Aufnahme gedrückt in der Nacht, dann gucken wir dann, Störung, wir arbeiten daran. Denkst du, jetzt hast du schon keine Schlüssel, jetzt hast du hier Kabel und dann gibt's immer noch Probleme. Aber so ist das in dieser gefallenen Welt. Und Gott arbeitet daran, die Fülle, dass der Stream voll streamt, versteht ihr? Dass es bei uns ankommt.
Dass wir nicht nur wissen, ja, Gott möchte das theologisch-theoretisch, sondern das ist wirklich krass. Ihr Lieben, im Alten Testament finden wir diesen Plan, den Gott hat, dass er sich ein Volk erwählt, das Volk Israel, und in ihm seine Fülle wiederherstellen möchte. Und das ist der erste Schlüssel des Wiederherstellungsplanes Gottes seiner Fülle. Der erste Plan der Wiederherstellung, der Schlüssel ist das Volk Israel. Da wird alles vorbereitet, dass er die Fülle wiederherstellen kann. Und bevor ein Volk entsteht, muss man sich ja erstmal einen Stammvater aussuchen. Das macht er. Wir lesen 1. Mose 12. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Denn Gott erwählt Abraham. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen. Die Fülle. Ich will die Fülle, meine Fülle zu dir, meinem Auserwählten bringen. Das ist ganz wichtig. Ich will dich segnen, dass du ein Kanal für meine Fülle bist. Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Das ist wichtig. Das bekannt ist, es gibt Menschen, die empfangen aus der Fülle Gottes. Und wenn das bekannt wird, dann kommen die Leute. Wo Nektar ist, da kommen die Bienen. Versteht ihr? Wo Licht ist, da kommt alles an. Ich will dich zum Segen für andere machen. Das ist der Plan, dass der Segen nicht nur für Abraham, nicht nur für uns ist. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Und jetzt kommt dieser Plan und der wird hier sichtbar. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Abraham war erschüttert und erstaunt. Wir wissen heute, dass er einen Namen hat, der so berühmt ist. Stimmt das nicht? Der ist in der muslimischen Welt bekannt und wird geschätzt, Abraham. Der ist bekannt in der jüdischen Welt. Er ist bekannt in der christlichen Welt. Es gibt kaum Menschen, die noch nicht, und wenn Sie das Schlumpflied gehört haben, ne? Vater Abraham hat viele Kinder. Aber verschiedene Abraham haben, das hat Gott wahr gemacht. Alles beginnt mit der Erwählung Abrahams und Sarahs und ihrer Nachkommen und diesem Auftrag, der da auch schon drin ist. Hier ist das wieder. Hier passiert das wieder, dass Gott den Garten Eden wiederherstellen will. Ich hab gesagt, ich habe keine Bibel, ich habe nur die Bibel gelesen, dachte, wow, Gott möchte im verheißenen Land eine Art Garten Eden, Oase für die ganze Welt wiederherstellen. Könnt ihr das sehen? Ich finde das begeisternd. Das ist krass, Leute. Garten Eden, da will Gott sein Volk wieder reinführen. Eine Art Garten Eden neu. Und die vermehren sich dann ja auch. Und sie werden zu einer Großfamilie. Und dann kommt diese riesige Hungersnot über die Welt und sie müssen nach Ägypten fliehen. Und in Ägypten wachsen sie dann über hunderte von Jahren, 430 Jahre, zu einem richtig großen Volk. Sie sind ja von Gott gesegnet, auch mit Fruchtbarkeit. Das war damals nicht verständlich. Sind viele Kinder sonst gestorben. Die waren sehr fruchtbar. Und dann heißt es, dass die Ägypter Angst vor den Israeliten bekamen. Und Josef wurde vergessen. Es kamen ja neue Könige auf, neue Herrscher. Und keiner erinnerte sich mehr daran, was der Josef für Ägypten gemacht hatte. Hatte Ägypten und die ganze damalige bekannte Welt vor dem Hungertod bewahrt. Und dann ging es ihnen ja schlecht. Und dann wurden sie unterdrückt von den Ägyptern. Und sie kamen in die Sklaverei. Und es ging dem Volk Israel, was Gott ja eigentlich in den Garten Eden, in das verheißene Land führen wollte, es ging ihnen sehr schlecht. Und sie stöhnen und sie schrien zu Gott, Gott, hilf uns! Schick einen Befreier! Und das hat Gott gemacht. Wir lesen aus Hesekiel, weil ich habe dann Stellen gefunden, das fand ich interessant, muss nicht immer diese klassischen Stellen aus Mose lesen. Es gibt so viele schöne Stellen, wo Gott das dann erwähnt, auch in den Propheten. Ich fand diese Stelle auch im Hesekiel sehr interessant. Hesekiel 20, die Verse 5 und 6. So spricht der Herr, der mächtige Gott. Als die Israeliten in Ägypten waren, habe ich sie erwählt und zu meinem Volk gemacht. Ich habe mich ihnen zu erkennen gegeben und mich durch einen Eid mit ihnen verbunden. Ich habe ihnen zugesagt, ich bin der Herr, euer Gott, Und ich habe ihnen geschworen, sie aus Ägypten in ein Land zu führen, das ich selbst für sie ausgesucht hatte. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt und das an Herrlichkeit aller anderen Länder übertrifft. Gut, hier steht auch das beste Land der Welt. Ist auch nicht schlecht, die Formulierung. Ne? Das ist, ich habe dann so mancher Stadt nur irgendwas so ein bisschen nichtssagender. Aber die Formulierung ist auch gut. Das beste Land, also kriegst ja gar nichts. Das Beste, oder hier steht, das Land, das von Milch und Honig überfließt, das an Herrlichkeit alle anderen Länder übertrifft. Was für ein Plan. Merkt ihr ein? Eine neue Art Garten Eden, der überfließt von Gottes Fülle. Das war Gottes Plan für sein Volk. Und das ist so krass, wenn man das mal sieht. Gottes Wiederherstellungsplan. Merkt ihr, dass Gott ein guter Gott ist? Er will immer während der ganzen Heilsgeschichte arbeitet daran, seine Fülle für die Menschen, die er liebt und auserwählt, wiederherzustellen. Ist das eine gute Botschaft? Er arbeitet daran, seit den Zeitaltern, durch alle Zeitalter, diese Fülle wieder zugänglich zu machen. Dass wir, du und ich, an diese Fülle uns einklinken können, anschließen können, dass diese Fülle zu uns fließt. Und ich kann euch sagen, ich bin seit Sommer begeistert. Und je mehr ich mich damit biblisch beschäftige, desto begeisterter werde ich. Ich habe Hunger und Durst nach mehr gekriegt, wie ich schon lange es nicht mehr hatte. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das auch mit euch geschieht. Dass so richtig das salzig ist. Boah, ich habe Durst. Du hast doch mehr, Gott. Da gibt es doch mehr. Ich habe doch noch nicht alles mit dir erlebt. Also das ist Gottes guter Plan. Das ganze Land, die Umgebung von Israel ist sonst Dürre und von Wüste umgeben, aber Israel sollte das Vorzeigeland werden, dass alle Menschen auf der ganzen Welt neidisch werden und sagen, was haben die denn für einen Gott? Was geht denn da ab? Kann ich da auch irgendwie mitmachen? Kann ich da einsteigen? Kann ich auch an diesen Gott glauben? Wow. Und durch diese wunderbaren Segnungen seines Volkes Israel hatte Gott vor, allen Völkern der Welt zu demonstrieren, was er für ein großer, herrlicher, gnädiger und segnender Gott ist und sich allen Menschen so in seiner Fülle und Herrlichkeit offenbaren, einfach indem er es an Israel demonstriert und die anderen Völker sozusagen neidisch werden, aufwachen und erkennen, es gibt tatsächlich auf diesem Planeten einen lebendigen Gott. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf meinen handgemachten Steingötzen hier. Ich glaube, ich wechsle mal den Gott. Ja, der ist tot, dieser Gott. Dieser Gott ist lebendig. Es ist hier zu sehen. Die leben, ja, da passiert etwas. Diese Menschen sind gesegnete Menschen. Es ist zu sehen. Die haben etwas, was ich nicht habe. Dieser Gott muss größer und stärker sein als alle anderen bekannten Götter und Götzen, die wir verehren. Wem er seine Gnade und Gunst und seinem Segen gibt, der ist wirklich gesegnet. Das war Gottes Plan. Das ist der Hammer und das ist bis heute so geblieben. Israel soll Gott auf dieser Welt repräsentieren. Das war der Plan im alten Bund mit dem Volk Israel. Und allen anderen Völkern dieser Erde das Wesen und den Willen und die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Sie haben versagt. Sie haben ziemlich versagt. Und natürlich war es, und das ist so wichtig, dass wir das erkennen, war es, Gott ein Herzensanliegen, sein geliebtes Volk so schnell als möglich durch die Wüste zu führen. Ne? Versteht ihr? Das hätte nur ein paar Wochen gebraucht durch diese Wüste mit den alten, schwachen, den ganzen Tieren und Herden. Das wäre relativ in ein paar Wochen möglich gewesen. Aber denkst du mal. Leichter gesagt, dieses Volk Israel in ein paar Wochen in die neue Oase, in das neue Eden hineinzuführen, selbst für den allmächtigen Gott. Und das musst du dir mal vorstellen. Weil Gott sagt an vielen Stellen, es ist nicht unser Schwerpunkt heute, aber nur so in Klammern, es ist ein halsstarriges Volk. Es ist hartherzig, es ist widerspenstig, es ist rebellisch, es ist ja mein ungläubiges, ein böses Herz. Und ich habe manchmal festgestellt, ich habe sie früher vor Jahrzehnten, als ich immer gelesen, was sind das für Leute. Und über die Jahrzehnte habe ich erkannt, das ist auch in mir, Herr. Und das merke ich auch. Und hast du es auch schon manchmal gemerkt? Dachte, oh, alles, was bei den Israeliten ist, bei mir auch schon mal hochgekommen.
Interessant, wenn man das entdeckt, ne, und nicht so, ich trage die Nase etwas höher und trinke meinen Teebohnen. Ich bin was ganz Besonderes. Ist gut, wenn man erkennt, meine Güte, da ist alle Möglichkeiten. Mein Opa hat immer gesagt, jeder Mensch ist zu allem fähig. Ist wichtig, dass man nicht abhebt. Ihr Lieben, das ist wirklich heftig, was da passiert. Und deshalb lasst uns im Hinterkopf haben, das war nicht Gottes Plan, dass es so lange braucht. Es ist so schlimm, die Israeliten zickten rum, wo sie nur konnten. Sie bereiteten Gott und letztlich damit selbst so großen Ärger und so große Schwierigkeiten. Es ist nicht gerade vernünftig und klug, wenn man sich mit dem allmächtigen Gott anlegt. Das ist nicht, spricht nicht von großer Intelligenz. Das hat auch der Teufel gemacht. Es spricht eigentlich nicht von großer Intelligenz, wenn man sich mit dem Allerhöchsten anlegt. Und dann müssen sie leider nicht nur ein paar Extrarunden drehen, sondern Gott sagt, bis diese böse Generation, die mir widerstanden hat, die ein ungläubiges, ein hartes und bös, ungehorsames Herz, ein widerspenstiges Herz hatte, bis keiner mehr von denen lebt, müsst ihr in der Wüste bleiben. Und sie müssen eine Runde nach der anderen durch die Wüste drehen. 40 Jahre! Und wenn du dieses Spiel nimmst, aber so ungefähr vielleicht, sie hätten in 40 Tage durch die Wüste gekommen, sagen wir mal. Stell es dir mal vor. 40 Tage. Knapp 6 Wochen wären sie drin gewesen. Jetzt müssen sie 40 Jahre da durch. Es war ihre Wahl, dass sie durch Mangel und Entbehrung so lange gehen mussten. Wie gesagt, in einer gefallenen Welt müssen wir, und es ist als Lerneffekt gut, war bei Jesus so 40 Tage, nicht 40 Jahre. Wüstenerfahrung haben wir, die gehen kurz und wir haben zu lernen. Und wenn wir nicht lernen, bleiben wir in der Wüste. Das ist schrecklich. Geht dann immer zu fragen, was habe ich denn zu lernen, Herr, damit diese Wüste, damit ich da rauskomme. Weil Gott hat Wüste nicht als Dauerzustand für sein Volk geplant. Ihr habt es gedacht, Amen. Vergessen es zu sagen. Also ihr Lieben, jetzt könnte man auch theologisch den nächsten Fehler begehen, denn Gott erneuert zwar seinen Bund mit the next generation, mit der Nachfolgegeneration, weil Gott ja gesagt hat, ich will nicht die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bestrafen. Er führt dann die nächste Generation in dieses Land hinein. Jetzt könnte man ja denken, so rein theologisch, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder habt ihr selber auch gedacht? Das sind so falsche, romantische Vorstellungen von Gottes Willen und Wegen. Ja, wenn Gott in dieser Sache ist, dann klappt alles immer perfekt, dann gibt es keine Schwierigkeiten. Schon mal gehört? Schon mal selber gedacht? Schon mal selber so geredet? Ich weiß von Menschen und ich weiß von mir, die perfekt im Willen Gottes waren. Und dann kommt Widerstand. Kannst du manchmal über Paulus lesen. Gott hat mir eine Tür geöffnet, aber da waren viele Widersacher. Denkst, was ist das denn? Paulus ist perfekt im Willen Gottes, die Tür wird geöffnet, aber da sind viele Widersacher. Diese Aussage stimmt nicht und vergiss, begrabe diese romantischen Vorstellungen. Wenn Gott in einer Sache ist, dann schweben wir nur noch. Wir hauchen nur noch. Halala, ist alles so. Oh. Du kannst gleich zu den Anthroposophen deinen Namen tanzen gehen. Ja, ganz ehrlich, das bringt nichts. Da gehst du in die falsche Richtung, in die völlig falsche Richtung. Gott führt sie in den neuen Garten Eden, in das verheißene Land. Er will sie da reinführen. Gibt's Probleme? Hast du mal das Buch Josua gelesen? Gab es Probleme? Dann lies es nochmal. Ich hab's gelesen. Bei den Israeliten hießen diese Hindernisse und Probleme erstmal die Überquerung des Jordan. Der hat viel Wasser geführt. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Wenn es Gottes Wille ist, ist alles perfekt. Dann müssen wir jetzt hier durchgehen können. Geht nicht, also sind wir falsch. Wir müssen wieder umdrehen. Oder, was ist das denn hier? Hier ist eine befestigte Anlage. Jericho, Mauer, die können wir gar nicht erobern. Haben wir gar nicht die Waffen. Wir haben keine Belagerungswaffen. Kommen wir nie rein. Geht nicht. Wir müssen wieder umdrehen. Oder, ey, da sind ja immer noch bedrohliche Riesen. Haben doch schon unsere Eltern und Großeltern damals erzählt. Da sind starke Armeen. So gut sind wir gar nicht ausgerüstet. Wir müssen wieder umdrehen. Merkt ihr was? Obwohl ein Volk, eine Gemeinde, ein Mensch perfekt im Willen Gottes sein kann, sind Widerstände da. Sind Probleme da. Warum? Weil der Teufel ist immer daran interessiert, dich von dem Erbe, was Gott dir längst zugestanden hat und gesagt, das ist deins. Du sollst meine Fülle erfahren. Dafür habe ich bezahlt. Ich habe die Fülle für dich freigesetzt. Ich habe die Fülle für dich vorgesehen. Und einer ist daran interessiert, dass das Volk Gottes, ob altes Bundesvolk oder neues Bundesvolk, diese Fülle nicht erfährt und aus dieser Fülle angeschlossen ist und aus dieser Fülle lebt, weil dann passieren Dinge. Guck dir doch Josua mal an. Sie haben einfach mit Gott, sie haben gesagt, Gott hat gesagt, wir sollen dieses Land annehmen. Hier ist ein unüberwindbares Hindernis. Mach das mit der Bundeslade. Sie gehen im Glauben Schritte rein und als sie das machen, staut Gott das Wasser. Versteht ihr? Sie sind gehorsam. Gott macht übernatürliche Dinge. Aber da sind dann wieder diese anderen theologischen Fragen. Ja, wie viel macht Gott, wie viel macht der Mensch? Muss Gott 100% machen und wir müssen still sein und nur warten? Ihr kennt das, es gibt so verschiedene theologische Richtungen. Macht Gott 90%, machen wir 10%? Und dann kann man runterhalten, 70, 30 oder bis du letztlich kommst, 50, 50, das ist vielleicht intelligent? Nee, das ist eine ganz andere Rechnung. Das ist wie bei der Seite von einer Medaille. Die hat zwei Seiten, eine Medaille. Gott gibt 100% und der Mensch gibt auch 100%. Das ist die Kooperation mit Gottes Willen. Gott sagt, das Land, das ich dir gebe, geh rein. Musst du denn da warten und sitzen? Nein, du musst dich aufmachen und gehen. Du musst den Fuß da draufsetzen. Denn er hat gesagt, das Land, was deine Füße betreten haben, das habe ich dir gegeben. Du musst aber deinen Fuß da draufstellen und das beanspruchen und sagen, Gott sagt, die Fülle ist für mich. Dann musst du da reingehen. Und da passiert es mit dem Jordan. Das Wasser wird gestaut. Sie gehen gegen Jericho an. Sie hätten gar nicht die Belagerungswaffen gehabt, um diese Riesenfestung zu erobern. Was passiert mit den starken Mauern? Es passiert was Übernatürliches. Als sie das 7 Tage nur Ruhe, wir befehlen, das ist so ein komischer Anweisungswort, 7 Tage Ruhe, nichts zu reden, stell dir das mal vor. Und erst am Schluss sollen sie lauten Lobpreis und Jubelschrei machen, dass Gott den Sieg hat. Und in dem Moment fallen die Mauern zusammen und Jericho kann ganz leicht erobert werden. Und die ganzen bedrohlichen Riesen, die starken Armeen, die dann abschrecken sollten, und sie gehen trotzdem vorwärts und Gott versichert ihnen, dass er mit ihnen ist. Und das ist interessant. Und das war immer so, wenn du dir das anguckst. Wenn sie das getan haben, was Gott sagt, dann war Gott mit ihnen. Und es passierte aus Gottes Fülle etwas Übernatürliches in ihrem Leben. Der Mensch muss mit Gott kooperieren. Du kannst es nicht machen und rütteln, wenn Gott nicht gesagt hat, das ist für dich. Dann geht die Tür nie auf. Du kannst nicht warten und ja, du musst immer kooperieren. Wenn Gott sagt, das ist dran, mach es. Dann ist es dran. Und Türen werden sich öffnen. Wir lesen aus Josua, Kapitel 10, Vers 8. Das ist nochmal ein Kapitel, wo Israel vor wichtigen Kämpfen gegen Könige steht, wo wirklich viel erobert und werden muss. Da ist, dass der Herr nochmal eine Offenbarung für den Josua, für den Leiter hat. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, vor den Feinden. Denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Da kommt die klare Erklärung. Ich habe die Feinde in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird dir bestehen können. Was hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern? Seht, ich habe euch Macht gegenüber, alle Macht des Teufels, auf Schlangen und Skorpione zu treten und nichts kann euch irgendwie schaden. Das ist die Aussage von Jesus. Da sprach Josua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, seid stark und mutig, denn so wird der Herr an allen euren Feinden handeln, gegen die er kämpft. Was für eine Aussage. Er ermutigt den Leiter. Das war am Anfang des Buches ja schon so. Und jetzt, wo sie nochmal vor diesen schwierigen Kämpfen stehen, gibt's eine Portion der Extra-Ermutigung für den Leiter. Hey, ermutige auch mal deinen Leiter. Du erwartest manchmal vielleicht, mein Leiter oder Leiterin müsste mich mal ermutigen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Wie oft Ermutigung braucht, sind gerade die Leiter. Zieh deine Leiter und Leiterin nicht runter. Ermutige die Leiter und alles Volk sage Amen. Wenn ihr die Leiter ermutigt, dann geht es euch selber besser. Man muss auch schlau sein. Vers 25 habe ich auch schon gelesen. Wir gehen weiter und das ist nur ein Kapitel weiter. Kapitel 11, Josua 11, Vers 23. Nur ein Kapitel weiter, da heißt es, so nahm Josua das ganze Land ein, genauso wie der Herr es zu Mose geredet hatte. Wir würden sagen, so wie die Verheißungen in der Schrift waren, so hat es sich erfüllt. Was hier steht, das hatte Gott geredet zum vorigen Leiter. Wir merken, Gott ist auch ein Gott der Generationen. Abrahams, Isaaks, Jakobs. Der Gott des Mose ist auch der Gott des Josua. Amen. Wenn du weißt von den Alten aus dieser Gemeinde, dass die Verheißung empfangen haben, frage die Alten aus dieser Gemeinde, wenn sie Verheißung empfangen. Denn sie werden weitergegeben an the next generation. Das ist wichtig, die Verheißung, die Alten empfangen haben. Vielleicht erleben sie es nicht zu ihren Lebzeiten, aber the next generation. Versteht ihr? Gottes Wort, die Verheißungen bleiben bestehen. So nahm Josua das ganze Land ein, genauso wie der Herr es zu Mose geredet hat. Und Josua gab es Israel zum Erbe, jedem Stamm seinen Teil. Und das Land ruhte aus vom Krieg. Das ist wieder so wie Garten Eden. Was Ruhe, Frieden, keine Kämpfe mehr. Das ist das, was Gott letztlich wiederherstellen will. Wenn du nur Kämpfe hast, ist es auch schlecht. Wenn du gar keine Kämpfe hast, eine Zeit lang ist es gut, aber wenn du über Jahre keine Kämpfe hast, ist es auch nicht so gut. Wir leben in einer gefallenen Welt und immer wieder geht es von Phasen von Wüste in Fülle. Immer wieder dieses Wechselspiel. Ihr Lieben, der Feind weiß ganz genau, wenn wir uns ausstrecken und rein möchten in den Segen Gottes, dann kann er uns letztlich nicht aufhalten. Deshalb fährt aber so viel Geschütze auf, wie hier bei dem verheißenen Land, dass die da bloß nicht reinkommen, die Fülle da erleben. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Der Teufel fürchtet sich vor Christen, die ihre Schwierigkeiten und Probleme angehen und überwinden. Er hat keine Angst vor Christen, die ihre Probleme wegdiskutieren, sie verdrängen und sie versuchen zu vergessen. Dieser Satz, den ich jetzt sage, hast du vielleicht noch nie gehört. Hinter deinen größten Problemen, wenn du sie angehst und sie löst, liegen möglicherweise die großartigsten Segnungen deines Lebens. Hör auf, sie zu verdrängen. Fang an, die größten Schwierigkeiten in deinem Leben anzugehen. Und dahinter sind großartige Segnungen. Ich weiß, wovon ich spreche, aus Seelsorge, und ich weiß es aus meinem eigenen Leben. Man kann nicht so tun, als ob da nichts ist, wenn da etwas ist. Hinter den Riesen in der geistlichen Welt, hinter den Bollwerken und Festungen, auch in unserem Fleisch, in unserer alten Natur, wenn wir sie angehen, dahinter sind geistliche Segnungen. Dahinter ist etwas, was es zu erobern gilt. Und das ist wertvoll. Es ist wertvoll. Lass dich nicht abschrecken. Mach dich auf. Und das ist ganz wichtig. Josua 23, und hier ist etwas, was Josua am Ende, hier endet dieses Buch und Josua merkt, dass er stirbt und er gibt ein Fazit, er ruft die Leiter nochmal alle zusammen und dann steht dann, die Menge Übersetzung habe ich genommen, weil die an ein paar Stellen ganz toll ist, am Anfang erstmal nicht, seht, ich gehe jetzt den Weg alles Irdischen, mit anderen Worten, ich sterbe. So bedenkt denn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, dass von all den Segensverheißungen, die der Herr, euer Gott, in Bezug auf euch gegeben hat, keine einzige unerfüllt geblieben ist. Nein, alle sind bei euch eingetroffen. Keine einzige von ihnen ist unerfüllt geblieben. Wäre das nicht großartig, wenn du einmal stirbst und sagst, ich habe alles erlebt, was in der Schrift, alles, was Gott mir zugesagt hat, das hat sich erfüllt. Möchtest du so mal heimgehen? Hey, was für ein Erbe, was hier hinterlassen wird. Es gibt so viele Hinweise in der Schrift, dass Gott seine Fülle seinem ganzen Volk so gerne senden würde. Ein anderes Bild als diese Ströme sind dann auch dieser Regen, diese Regenströme, die Gott schicken möchte. Da gibt es so viele Stellen in den Propheten, aber wir konzentrieren uns auf den Strom. Und damit kommen wir zum Schluss. Und dieses Kapitel kann ich nicht ranwerfen, weil es hier umfasst, nicht das Ganze, aber viele Teilsachen aus dem Kapitel Hesekiel 47 geht. Hier ist nochmal von diesem Strom der Rede, von Garten Eden und der in der Offenbarung wieder auftaucht. Und hier wird der Prophet Hesekiel in einer prophetischen Handlung durch ein, es kann ein Engelwesen sein, es kann auch der Engel des Herrn sein, dass Jesus selbst ihm erscheint. Weil er macht eine prophetische Handlung mit ihm, denn es ist dieser Strom, der wie gesagt in der Offenbarung in Eden auftaucht. Er sieht ihn, dass er aus dem Heiligtum, aus dem Tempel herauskommt. Und jeweils in Etappen von 500 Meter führt dieser Engel des Herrn oder der Herr selber ihn hinein in diesen Wasser des Lebensstroms.
Und es sind vier Etappen. Die erste Etappe, führt ihn vorsichtig rein, da stehen ihm die Wasser bis an die Knöchel. Dann nimmt er ihn an die Hand und führt ihn weiter rein. Sie kommen an die zweite Etappe und dann sind die Wasser bis an die Knie. Dann führt er ihn weiter und bei der dritten Etappe sind die Wasser dieses Stromes bis an die Hüften. Und dann kommt die vierte und die letzte entscheidende Etappe, da heißt es, und dann führte er mich weiter und da konnte ich nicht mehr stehen und nicht mehr gehen. Und da kannst du Panik kriegen, weil dann verlierst du die Kontrolle. Da musst du schwimmen, dann überlässt du dich dem Strom. Das hat Jesus ja mal zu Petrus gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, wird oft nicht drüber gepredigt. Wenn du dich der Einst bekehrst, dann wird ein anderer dich gürten und führen. Und dann stärke deine Brut. Wir entscheiden so viel noch selbst. Sag mal ehrlich, ich mach das und dann mache ich das und dann mache ich das. Es geht hier nicht um Gefühle. Leute, es geht um alles andere als um Gefühlsduselei. Es geht um Wirklichkeit, um Lebensübergabe, um Hingabe deines Lebens. Und dann kann man erstmal, und der Prophet denkt, oh, ich konnte nicht mehr stehen. Ich verliere ja die Kontrolle, ja. Es ist was anderes, ob du den Herrn immer nur so als Reserverad im Kofferrad dabei hast in deinem Leben. Aber ob du ihn schon ins Auto gelassen hast und er darf mitfahren. Ob er der Berater ist, so als Beifahrer, oder ob du ihm das Steuer deines Lebens überlassen hast. Amen. Das ist ein Unterschied. Und wir müssen uns da ganz ehrlich mal fragen, an welcher Stelle bin ich? Ich kann doch selber so gut Auto fahren. Würde ich von mir auch immer gesagt haben. Ich fahre doch so gerne Auto. Und der Herr sagt, lass mich mal ans Lenkrad. Ich möchte mal das Steuer übernehmen. Weißt du, es kommt vielleicht die Phase, wo Gott dir klar macht, immer nur mal die große Zehe so einzutauchen, sonntags im Gottesdienst. Oder dann mal auf eine Konferenz zu fahren und tatsächlich wie Leute, die vielleicht an die Nordsee fahren, sich mal die Hosenbeine hochzukommen, mal die mit beiden Füßen reinzugehen. Ist ja schon nett, ist ja auch toll, aber Gott hat etwas anderes vor. Er möchte dich in diesen Strom hineinführen und wir merken hier etwas, dass Gott das ganz behutsam macht. Wie schön dieses Bild ist. Er nimmt den Propheten nicht und schmeißt ihn ins Wasser, wo die am Stiefel sind. Ich will dich doch segnen. Rein mit dir. Sondern sagt, er lockt dich. Merk dir diese Güte und Freundlichkeit unseres Gottes. Komm, ich mach dich erstmal hungrig, dass du das überhaupt möchtest. Weil wir überlegen, habe ich davon Vorteile? Wir wissen ja, hat Petrus ja auch gesagt, was haben wir davon? Was kriegen wir? Wir haben alles verlassen. Was kriegen wir denn? Darfst du ehrlich fragen. Jesus ist immer... Er findet ehrliche Menschen gut. Besser als was Verstecktes. Diskutier doch mit dem Herrn. Du wirst schon mit ihm klarkommen oder er mit dir. Ihr Lieben, ich möchte, oder der Herr möchte, dass wir an den Punkt kommen, wo wir uns ihm völlig überlassen, wo wir ihm uns hingeben, wo wir gar nichts mehr zurückhalten. Es geht um wahre Hingabe. Und was ich spüre, was der Herr auch mit mir gemacht hat, und es war ein Prozess von Monaten und Wochen jetzt, er möchte uns zuerst mal die Angst nehmen vor dieser Fülle. Was passiert denn da mit mir? Ich möchte uns die Angst nehmen und uns ermutigen. Und ich möchte euch etwas Gutes und Wichtiges sagen. Es ist noch kein Christ im Strom des Lebens ertrunken. Lass uns mal aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Danke, Jesus. Und wir möchten, Geist Gottes, dass du über dieser Versammlung weiter brütest. Dass du bei den Menschen zu Hause brütest, bei denen, die das nachhören irgendwann online. Weil du hast gute Absichten mit unserem Leben. In dir ist nicht die Spur von Finsternis. Und Gott spricht zu dir, denk nicht mehr an das Vorige. Schau nach vorne. Ich will etwas Neues tun in deinem Leben. Eigentlich hat es schon begonnen. Hast du noch nicht gemerkt? Ich will durch die Wüste in deinem Leben eine Bahn zu dir bauen. Denn es sollen Flüsse in deiner öden Gegend fließen. Und alle sollen mich preisen, weil ich Wasser in die Wüste hineinfließen lasse. Und ich werde dafür sorgen,
dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken hat. Und er hat mir klar gemacht, es ist nicht die Zeit, jetzt einzeln jetzt zu dienen per Handauflegung, aber ich werde jetzt prophetisch in diese Versammlung hineinsprechen über Menschen. Gott sagt einem Menschen hier, ich habe dich nicht vergessen, auch wenn du dich so fühlst. Ich habe dich nicht vergessen. Und die Botschaft ist an dich, ich möchte meine Fülle in deinem Leben wiederherstellen. Gott sagt zu jemand, ich sehe dich. Und ich habe nur mein Bestes im Sinn für dich. Und ich halte so viel Gutes für dich bereit. Gott sagt zu jemand, ich werde dich mit meiner Gunst überraschen. Du wirst Gunst erhalten. Ein anderer, der spürt, es ist so trocken in meinem Leben. Da ist so viel Dürre. Gott sagt zu dir, dein trockenes Land wird gewässert werden. Tote Bereiche werden wieder aufleben in deinem Leben. Neues wird kommen. Neues wird wachsen. Neues wird entstehen. In Jesu Namen. Amen.